Haben Sie heute Morgen schon dran gedacht, bevor Sie das vorhin gesprochen haben, dass Sie wunderbar gemacht sind? Es gibt ja unter evangelischen Christen tatsächlich die Not, dass wir in unserem Glauben, in unserem Bibellesen, ein wenig die Seite der Schöpfung, die irdische Seite, die Schönheit der Schöpfung Gottes einfach vernachlässigen. Und deshalb ist auch gut, dass wir jetzt einmal die Gelegenheit haben, so einige Sonntage nacheinander auf einige Worte der Bibel zu hören. Und schon da, wo ich nur einen Vers heute habe, aus dem ersten Mosebuch, aus dem ersten Kapitel, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 27, sich zu beschränken, weil so viel drin steht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Natürlich ist der Urlaub die schönste Zeit des Jahres und ich hoffe und wünsche, dass Sie herrliche Urlaubstage erleben, dass Sie sich wirklich durch und durch erholen können. Sie haben es verdient und Sie haben es nötig und dass Sie sich erfreuen können, trotz viel Ärger, trotz überfüllten Straßen, trotz teuren Preisen und manchen Enttäuschungen, die nicht ausbleiben werden, manchmal auch Regenwetter, das einem auf die Nerven geht. Aber dass Sie einfach sagen, es war dennoch wunderschön. Was wollen Sie denn im Urlaub? Was suchen Sie denn? Die meisten werden sagen, wenn man Sie jetzt fragen würde, warum brecht er denn auf? Wir wollen raus, raus aus dem Druck, aus dem Stress, aus dem Frust, aus dem Ärger. Wir wollen zu uns selber kommen. Einfach mal ungestört sein, in der Ruhe sein, in der Stille. Aber Sie wissen ja, dass es manchmal auch ganz grausam sein kann, wenn man bloß noch mit sich selber allein ist. In der Stille. Bloß noch mit sich selber allein. Viele Menschen propagieren das ja heute, die Meditation, das in sich selber versenken. Wo finden Sie da Ruhe? Je mehr Sie in sich hineinblicken, werden Sie viel ordnen können. Da wird immer viel herauskommen von dem Dunklen und von dem Schweren, von dem Bitteren. Ich bin so froh, dass für uns Christen der Blick anders heißt. Wir müssen auf den lebendigen Gott blicken, wenn wir Stille suchen. Denn das Entscheidende, das Frohmachende, das Beglückende kommt doch von ihm her. Da liegt das, was uns eigentlich befreit, aufatmen lässt. Wenn ich nur in mich hineinblicke, bleibe ich mit mir selber allein. Wo ist da ein Ausweg? Druck der Krankheit, aus den Ängsten, aus der Verzweiflung, aus der Schwermut. Muss auf den Herrn blicken, der alles in seiner Hand hat, der die Macht hat. Und eine der wichtigsten Fragen ist ja in unserem Leben, der man sich dauernd stellen muss, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer hat ja in seiner KZ-Zeit so ein ganz eindrückliches Gedicht geschrieben. Das frage ich mich eigentlich dauernd, wenn ich aus meiner Zelle trete und die anderen sagen, ich sei so ruhig und ich weiß doch, was ich an Angst und Nöten erleide, wie ich mich einsam fühle, wie ein gejagtes Wild. Wer bin ich eigentlich? Die Selbstversenkung genügt doch nicht. Ich muss wissen, wer kann mir Gewisses sagen? Der Einzige, der Gewisses über mich sagen kann, ist der Fachmann, der mich geschaffen hat, der mich gemacht hat. Und das ist so groß an diesem Wort, wie da einfach die Schöpfungsgeschichte anfängt. Gott hat dich gemacht. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gerufen und ins Leben gestellt. Steht ganz simpel da. Gott schuf den Menschen. Und was da steht, Mensch, zum ersten Mal in der Bibel kommt das Wort Mensch vor. Und Vielleicht haben Sie ja schon gehört, dass im Hebräischen jedes Wort eigentlich ein Bild ist. Wenn die Juden Adam hören, Adam, Mensch, dann sehen sie vor sich das Wortspiel, das ist ein Erdklumpen, ein Erdling, Staub und Asche. Die Bibel sagt mal, was für ein Gemächte wir sind. Gott schuf ein Erdling, ein Erdkloß, das bin ich. An Realismus ist die Bibel von keinem Stück der Weltliteratur zu übertrumpfen. Das braucht die Bibel keine obszönen Worte wie die modernen Schriftsteller. Sie kann das so realistisch sagen, dass der Mensch, so wie das die Alten spüren, die Schwerkranken, wer bin ich denn, wie man es empfindet bei der Beerdigung, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Und doch steht schon da, Vers davor, wie Gott sagt, lasst uns einen Menschen machen. Da geht es nicht bloß um Erdkloß. Da steckt das ganz andere drin. Dieser Erdkloß, dieser Erdling, hat eine Bestimmung, eine Zielsetzung, die nur Gott dem Menschen gibt. Und die Würde ihres Lebens liegt darin, dass Gott ihnen ein Ziel setzt, eine Bestimmung gibt. Gott hat den Menschen wenig niedriger als Gott gemacht. Wenig niedriger. Und das Geheimnis des Schöpfungsberichts. Ich bin nicht bloß Staub und Asche, sondern da hat Gott etwas vor mit meinem Leben. Und das muss ich hören und begreifen. Und ich hoffe, dass Sie in Ihren Urlaubstagen, Tagen der Stille, einfach Zeit haben zur Zwiesprache. Herr, ich bin im Suchen. Was willst du mit mir? Was ist deine Lebensplanung? Ich bin bereit zu lauschen auf dein Wort. Ich bin begierig zu hören, was mir Wert und Würde gibt. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf ihn. In einer Beziehung, da springt alles mit, dass mein Leben ein Stück der Güte und Schönheit und Wahrheit und Treue Gottes und der Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln soll. Wir gebrauchen ja ganz selbstverständlich dauernd Prädikate und Worte, die für uns eigentlich gar nicht passen, wenn wir von Liebe reden. Nein, nicht Menschenliebe. Die Gottesliebe. Der Mensch hat göttliche Eigenschaften, die Gott in ihn hineinlegt. Wir sollen die Barmherzigkeit Gottes, die Treue Gottes, die Reinheit Gottes, die Heiligkeit Gottes in unserem Leben spiegeln. Und Gott hat uns auch in dieser Beziehung zu sich hin geschaffen. Seht ihr an diesem Schöpfungsbericht, da lohnt es sich, auf die Kleinigkeiten zu achten. Und wir tun manchmal heute schwer vor den Fragen, die wir immer an so eine Schöpfungsgeschichte von unseren Bio-Erkenntnissen so herantragen, überhaupt das Entscheidende zu hören. Da steht da, wie Gott befiehlt, die Erde lasse aufgehen, Pflanzen und Tiere. Die kommen aus der Erde heraus. Der Mensch, sich ein hochentwickeltes Säugetier, sondern hat seine Bestimmung und seine Zielsetzung vom ewigen Gott her. Und alle Leute, selbst wenn sie vom christlichen Glauben nicht mehr viel kennen und wissen und sich sogar lossagen, weil die ahnen etwas von der Humanität, von der Menschlichkeit. Die liegt nicht im Menschen, die liegt gar nicht im menschlichen Wesen drinnen. Das haben wir in unserem Jahrhundert viel zu viel erlebt. Über diesen schrecklichen Bildern, wie der Mensch unheimlich sein kann, wie er verwest, wie Menschen mit Planierrauben bloß noch als Leichname weggeschafft. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass Gott ihm eine solche große Würde gibt? Und dass Gott jeden Menschen, der in dieser Welt lebt, Gott will ihn und sucht ihn und geht auf ihn zu. Das ist jetzt wichtig, wenn wir in Urlaub reisen. Wir haben eine Bestimmung zu Gott hin, eine Beziehung. Unser Leben kommt von Gott und kann auch nur wieder bei ihm hinmünden. Ich möchte wissen, wo will Gott mit mir hinaus und was ist denn da sein Ziel? Und ich kann das nur erkennen, woher kann ich das nur erkennen? Sie können es nicht aus der Betrachtung der Schöpfung oder der Natur erkennen. Sie können es nicht erkennen, wenn Sie Menschen ansehen, so schön Kindergesichter sind. Sie können das Geheimnis der Würde des Menschen nur verstehen, wenn Sie in der Stille auf Gottes Wort lauschen. Gottes Wort hören. Das, was da in der Schöpfungsgeschichte steht, ist eine Offenbarung des prophetischen Wortes. Der Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen. Und jetzt, was bedeutet das? Es bedeutet zuerst einmal, Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Haben Sie schon mal mit Menschen gesprochen, die noch darunter leiden, dass sie ein unerwünschtes Kind waren? Vielleicht den Vater nie gekannt und die Mutter hat es immer spüren lassen, du bist mir im Weg. In der Schule nie einen Freund gehabt, Sie kennen doch diese Schicksale. Dann vielleicht geheiratet und gehofft, jetzt fängt das Leben an, aber die Liebe, die man gesucht hat, hat man nicht gefunden. Man heiratet immer, wenn man Liebe sucht, wenn man Liebe geben will. Und als man dann abends heimkam, war plötzlich der Türzylinder ausgetauscht. So stand man mit seinem Schlüssel und war ausgesperrt, unerwünscht, als Ehemann. Ich habe manche Menschen gesprochen, die sagen, ich habe noch nie Liebe gespürt in meinem Leben. Das gibt's. Mein Leben ist sinnlos. Vielleicht kommt daher auch die große Liebeserwartung. Wir erwarten sicher viel zu viel Liebe. Ihr jungen Leute, vielleicht geht ihr auch in eure Ehebündnisse mit viel zu viel romantischen Erwartungen hinein. Zuerst einmal wichtig, dass ihr in eurem Leben merkt, ich bin nicht von menschlicher Liebe abhängig. Und auch Waisenkinder und Singles können genauso zum erfüllten Leben finden. Ist nicht wahr, dass man auf Menschenliebe in irgendwelche Rationen angewiesen ist? Weil der Mensch lebt aus dieser Urbeziehung her, dass Gott mich in seiner großen Liebe gewollt hat und mich wunderbar bereitet hat, dass Gott mich schon kannte, als ich im Mutterleib zubereitet wurde. Ich weiß, dass das schwer wird für den, der mit Behinderungen aufwächst, der mit engen Grenzen leben muss. Warum hat Gott mir das zugemutet? Aber ich darf sagen, der dir das gibt, der weiß auch, dass er dir umso mehr geben will. Der Verherrlichung Gottes, auch in einem schweren Leben. Junge Leute haben gern, oder wir haben es miteinander auf den Freizeiten gern gesungen, das Lied, nicht durch Zufall stehe ich da. Das ist eine entscheidende Sache. Ist mein Leben nur Zufall? Und auch nicht, weil das abhängig ist von meiner Zeugung oder sonst, sondern Gott hat mich gewollt, auch wenn ich unter Menschen unerwünscht bin. Gott hat mich gewollt. Wenn Sie nur diesen Satz heute noch einmal durchmeditieren im Urlaub, ist das wirklich wahr? Der ewige Gott hat mich gewollt. Ich bin wichtiger, Gott wichtiger als die Sonne, als die Planeten, wichtiger als die größten Zedern auf dem Libanon, wichtiger als die Walfische im Meer oder sonst was. Gott hat mich gewollt und er will, sucht das Gespräch mit mir. Ich bin nicht bloß irgendwo mit vielen anderen, sondern Gott sucht mich und er hört mich und er will mich haben. Unsere Kinder, die singen das Lied, ich habe es neulich beim Autofahren wieder gehört, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Das ist ganz wunderbar, die biblische Botschaft. Gott hat mich gemacht. Und wenn wir es mit den Konfirmanden jetzt gerade wieder gelernt haben, da denken wir immer wieder, der alte Luthertext, kann man das den jungen Leuten zumuten? Und dann kämpfe ich immer wieder drum und sage, das muss jeder Christ auswendig können. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. So toll, dass Luther es gleich so zuwendet. Mich, das muss ich bekennen. Darum kreist der Schöpfungsbericht. Mich Gott geschaffen hat und dann auch die anderen Kreaturen auch noch. Und dann geht das. Mir Leib und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Das ist ein Wunder. Wenn das Jahr um Jahr Gott noch erhält, wie schnell kann da was ausfallen. Dazu Kleider und Schuhe, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, das ist alles eine Gabe Gottes. Und Gott hat das gewollt und ich darf es aus seiner Hand nehmen. Die Frage des Zufalls, die bewegt uns heute Morgen natürlich schon. Man kann ja kaum mehr das Radio anschalten, wenn man mitbangt und sagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn die Bergleute dann noch in Lassing unter dem Boden sind. Herr, hast du das? Bist du da? Ja.
auch in aller Torheit und in allen Versäumnissen, aller Schuld von Menschen. Sehr viel von diesen schrecklichen Unglücken sind ja oft durch unsere Schusslichkeit und unsere Gleichgültigkeit geschaffen. Unser Denken ist mehr als wir ahnen von Darwins Entwicklungslehre bestimmt. Und da ist ja immer der Gedanke dran, dass das alles so wie von selbst so wird. Und dann spürt man sich plötzlich so anonym in diese Mächte hineingestellt. Das wird ja erst richtig drastisch, wenn es dann mir bewusst wird, ich lebe nicht mehr lang. Mein Leben hängt an einem Faden. Und wo falle ich dann hin? Noch einmal, Sie können Klarheit nicht bekommen, indem Sie die Natur anblicken. Es ist erhebend, durch den Wald zu laufen und Berge zu sehen und Meereswellen zu haben. Das ist alles schön und ist was da. Es kann aber nur ein Zeugnis der Größe Gottes sein, aber Gott können Sie nur erkennen, wenn Sie sein Wort hören. Und dann müssen Sie auch in Ihren Zweifeln, in Ihren Fragen, in Ihren Ängsten, in Ihrer Bedrängnis fragen, was ist dann? Und dann dürfen Sie so sprechen, geht mein Recht nicht an meinem Gott vorüber? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Hat Gott mich vielleicht vergessen? Hat Gott mich auf die Seite geschoben? Gerade in solchen schrecklichen Augenblicken. Kennt Gott mich wirklich? Weißt du nicht, sagt Gott, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die jungen Männer fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Lebe aus dieser vertrauten Beziehung. Gott hat dich zum Bild geschaffen. Gott sucht dich. Er will mit dir reden. Er will sein Wort in dein Leben hineinrufen. Kann mir anders Urlaub, Stille, Erholung, Freude nicht vorstellen. Mehr vom Leben haben. Sie müssen auf die Stimme Gottes lauschen. Gott hat einen Gedanken gehabt, als er Sie geschaffen hat und gerade dorthin gestellt hat. Sie wissen den vielleicht noch gar nicht. Fragen Sie Gott, was kann ich da wirken für dich? Großes und Mächtiges, was kein anderer. Sie sind unersetzlich. Auch wenn Sie schon alt sind und sagen, ich kann nichts mehr arbeiten. Sie sind ein unersetzlicher Gedanke Gottes. Und Gott hat was vor mit Ihnen. Aber das Zweite, Ihr Leben wird geprägt, wenn Gott uns geschaffen hat. Das war Luther schon wichtig in dieser Auslegung, dass das also nicht bloß damals war oder als ich geboren wurde, sondern dass das bis in diese Tage weiterreicht, dass ich tagtäglich von dieser schaffenden Güte Gottes umgeben bin. Ich will es mal an einem Beispiel machen. Alle Eltern, die kleine Kinder haben, merken ja, dass diese Kinder, wenn sie geboren werden, noch nicht für dieses raue Leben gerüstet sind. Die muss man ganz besonders umhegen. Und was unsere Mütter und unsere Väter tun, das ist toll. Also wie die da die Kinder beschützen und Acht geben, dass da nichts passiert und dass das Kind richtig liegt und dass kein Unglück passieren kann. Und wenn man unterwegs ist, Vorsicht, fallen wir nicht von der Schaukel runter und so, voller Rücksicht und Vorsicht. Das Kind braucht diese schützende Umgebung. Und wie fühlt ein Kind sich eigentlich? Sie wissen, dass ein Kind selbst bei allem trotzigen Eigenwillen eigentlich am meisten nur das sucht, anschmiegen an Mutter oder Vater und einfach da bleiben und gestreichelt sein. Man meint einfach, ein paar Jahre zu früh geboren. Es hätte noch in den Mutterleib reingehört, das Kind. Und manchmal meint man ja, dass selbst reife und starke Männer, Frauen dürfen schon weghören, manchmal das noch brauchen, nicht? Bis ins hohe Alter. Ich habe alte Leute auf dem Sterbebett erlebt, die nach ihrer Mama gerufen haben. Irgendwo mit dem Leben nie zurechtgekommen. Das ist sicher der Grund, warum wir uns auch in unsere Umgebung anpassen. Wir suchen irgendwo eine schützende Umgebung, wo wir Geborgenheit finden, dass wir in den Widrigkeiten des Lebens zurechtkommen. Und darum ist so wichtig, unsere Arbeitsstelle, unsere Umgebung, unsere Wohnung, unsere Lebensbedingungen, wo können wir leben? Und wenn wir da erschüttert werden, sind das ganz große Krisen, weil das ist ja unser Leben, unsere Existenz. Ich meine, etwas ganz anderes ist sicher, das ist alles wichtig, aber ich glaube, wir müssen unsere in unserer Ungeborgenheit, in unserer Unsicherheit, unsere Bergung im ewigen Gott haben. Und da spricht die Bibel immer von dem Bild, dass wir Kinder Gottes sein sollen. Und das ist, ich habe lange auch gemeint, wenn man so jung ist wie unsere bärisch starken jungen Männer, da denkt man, was heißt Kind? Ich bin doch kein Kind mehr, ich bin ein erwachsener, starker junger Mann. Und gerade mit unserer Stärke, ich will mich bei Gott bergen wie ein Kind. Gerade in meinem Versagen, in meiner Untreue, in meiner Schuld. Und wie herrlich hat Jesus diese Bilder gemalt. Ist auch sicher so schön in dem Bild von dem guten Hirten. Aber von dem Vater, der seinem verlorenen Sohn nachblickt. Gott will mich prägen. Und ich würde meinen, jetzt ist ganz wichtig, wir sollten ja gerade nicht unsere Umwelt uns anpassen. Wir sollten nicht dem Zeitgeist uns anpassen. Wir sollten nicht werden wie die anderen. Wir sollten Menschen sein, die Gott geschaffen hat, weil er sie prägen will. Weil er sie prägen will, wo Gott seine Züge einzeichnen will. Wir sind ein ganzes Leben lang ja im Lernen. Und darum stolpern wir auch durch so viel Versagen und Schwierigkeiten, aber immer neu lernen, dass Gott unsere Art umgestalten will. Er will uns noch viel mehr in sein Bild hineinziehen. Wir sind nicht fertige Leute. Nein, wir sind gar nicht fertig. Auch im hohen Alter, hoffentlich bleiben sie lernbereit. Hoffentlich sind sie bereit, auch Fehler einzusehen und immer neu zu lernen und sagen, ich bin... Mit meiner Geburt bin ich noch nicht fertig, sondern ich will immer mehr von dieser prägenden Kraft Gottes entdecken. Er hat mich geschaffen, aber er schafft mich auch heute neu und er will mich umgestalten, weil da so viel Weisheit drinsteht im biblischen Schöpfungsbericht. Das ist ja die letzte Zeile dieses Verses 27. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Es wird heute am meisten mit Füßen getreten. Dummköpfe sagen, die Bibel redet nichts über Geschlechtlichkeit. Die redet sehr deutlich, dass das Gott sogar gemacht hat. Und er will, dass in diese Gaben, die er gegeben hat, sein Bild hineingezeichnet wird. Ihr jungen Leute, ihr habt recht, wenn ihr ein ganz hohes Ideal habt von euren Lebensbindungen der Ehe. Weil Gott auf wunderbare Weise daraus eine Gemeinschaft formen will. Auch eine Gemeinschaft, die euch trägt durch die geschlechtlichen Dinge mit hindurch, wird geheiligt in Gott. Wenn Menschen das herausziehen und woanders prägen oder ihre Vorbilder im Tierreich nehmen, ist das ihre Sache. Der Mensch lebt nicht vom Instinkt. Der Mensch lebt nicht vom Trieb. Gott hat dem Menschen darin seine Würde gegeben, dass er entscheiden kann. Und schon der erste Mensch hat es benutzt, um Gottes Rebell zu sein, um sich aufzulehnen, sagen, ich will mein Leben selber bestimmen, hat nicht gemerkt, dass er damit die Freude und das Leben verspielt hat. Da, wo ich mein Leben vom Schöpfer her lebe, kann ich es in der ganzen Fülle, in der ganzen Entfaltung geben. Der Gott, der mir dieses ganze Empfinden gegeben hat, auch zum Essen und zum Trinken und zum Freuen und zum Lachen, der mein Herz erhebt, der weiß, was mir gut tut und was mich erfüllt. Und darf ich das wissen, dass mein ganzes Leben auch in seiner leiblichen Gestalt ein Abbild Gottes sein darf. Und noch das Letzte, mein Leben hat eine Bestimmung. Gott hat mich gewollt, Gott will mich prägen, aber mein Leben hat eine Bestimmung, ein Ziel. Wir suchen immer Ziele in diesem sinnlosen Leben. Und deshalb sind in unserer Welt die Ideologien in Hülle und Fülle vertreten, weil die Menschen wollen Leitbilder haben, nach denen man leben soll. Was ist mein Ziel? Kann sich anders ausdrücken, dass ich vor ihm lebe und ihm diene. In ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Wie der lutherische Katechismus. Ziel. Wo sie Dienst tun, wo sie leben, ich möchte mit meinem Leben Gottes Herrlichkeit widerstrahlen. Es war ja auch der Auftrag. Wenn Gott sagt, wir sollen über die Erde herrschen, meint er nicht, dass wir die Tiere quälen sollen. Sondern er meint ja, dass wir die Gottesherrschaft in der Welt aufrichten. Genau das. Dass wir die Geschundenen und die Gebundenen sehen und herausführen zur Freiheit. Dass in dieser Welt der Name Gottes gepriesen wird. Aber fang doch an mit deinem Leben, in deiner Familie. Fang doch mal an in deiner Welt, dass du das lebst, diesen Auftrag Gottes. Und dann können sie das immer wieder erleben. Sie treffen einen Menschen. Wenn sie ihn sehen, sagen sie, der ist heruntergekommen. Was meinen sie eigentlich damit? Der ist durch die Lebensumstände zerbrochen. Vielleicht in Süchte geraten, kennt keine Werte mehr, er lebt bloß noch instinkthaft. Haben Sie es mal erlebt? Machen Sie es mal. Und sagen ihm, du bist das Ebenbild Gottes. Und er erkennt das. Ist das wirklich möglich? Ja, es ist möglich, dass jeder Mensch aus jeder Pervertierung, aus jeder Pervertierung, die nicht im Bild Gottes drin war, frei werden kann. Warum? Das herrliche Evangelium, das wir immer predigen. Dass Jesus das Ebenbild ist des unsichtbaren Gottes. Dass Jesus in unserem Leben Wohnung machen will, uns gleichgestalten will seinem Bild. Natürlich kann ich das nicht, natürlich scheitere ich. Aber für Jesus gibt es kein Unmöglich. Da kann ich Sünde und zwanghafte Beziehungen abstreifen. Und das gilt für alle Formen der Perversion und der zwanghaften, sündhaften Lebensumstände. Ich will sie jetzt gar nicht aufzählen. Die Befreiung gilt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Da wird ein neuer Mensch geboren. Und das ist so herrlich, dass man das immer wieder lernen darf und sagt, Herr, das brauche ich noch. Ich brauche immer mehr von deiner neuschaffenden Kraft. Am liebsten wäre ich jetzt mit Ihnen die Bibel durchgegangen, wir machen es nicht mehr. Aber Sie können das für sich selber mal tun, im Kolosserbrief, im Epheserbrief, im Korintherbrief. Wie Paulus sagt, wir werden immer mehr verwandelt in das Bild Jesu Christi hinein. Und wir werden verwandelt von einer Klarheit, das meint er, von einer strahlenden Herrlichkeit zur nächsten. Erleben Sie das? Dass Christus Ihr Leben immer weiter umgestalten will. Gott hat nicht bloß uns einmal geschaffen, sondern er will uns heute und will uns als Leuchtpunkte setzen, als Lichter. Und wir sind keine Lichter. Aber Herr, lass doch deine Prägkraft in meinem Leben wirksam sein. Lass doch deine Kraft so stark sein, dass mein Leben göttlich wird. Nicht fehlerlos, sondern dass du auf geheimnisvolle Weise das schaffen kannst, dass ich zum Segen werde für andere. Ich darf so leben und schaffen und wirken in dieser Welt, in all meinen irdischen Bezügen. Für Gott ist da nichts zu wenig. Das ganz alltägliche Leben in der Gegenwart Gottes. Und ich will schließen mit diesem Wort aus dem Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 10. Bleibt mir immer unvergesslich. Es war meine erste Predigt, die ich in der Hofacker-Kanzel halten durfte. Waren sie alle nicht da? Da saßen nur 3 Prüfer da. Das war mein zweiten Examen. Habe hier eine Examenspredigt vor 3 Prüfern halten müssen. So praktisch eine künstliche Predigt. Und da war der Predigttext: Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ist alles schon fertig. Aber er will unser Ja, er will, dass wir das packen und dass wir das leben, was er in uns hineinlegt und das in die Schätze. Lebt doch dieses erfüllte, schöne, lockende, reiche Leben. Amen.